das ist eigentlich auch so ein Prinzip, nach dem wir arbeiten, dass halt entlang der Lieferkette sehr viel einfach auch von unten heraus entschieden werden kann. Also was ich vorher zum Beispiel erwähnt hatte, diese ganzen Standards haben die Bäuerinnen selbst entwickelt. Da haben wir uns jetzt nicht hingestellt und gesagt, so das und das und das möchten wir haben, sondern was könnt ihr umsetzen, was denkt ihr ist fair? Und so ähnlich handhaben wir es auch einfach mit diesen ganzen technischen Lösungen.
Hallo und herzlich willkommen zu Regenerativ und Digital, dem Business-Podcast für regeneratives Wirtschaften und Digitalisierung. Mein Name ist Sebastian Flock und zusammen mit meinem Kollegen David Pinzauti interviewen wir hier alle zwei Wochen Menschen, die sich in der Schnittmenge von regenerativer Wirtschaft auf der einen und Digitalisierung und Innovation auf der anderen Seite bewegen. Für uns steht fest, wir müssen die Art und Weise unseres Wirtschaftssystems grundlegend neu denken. Hin zu einem Wirtschaftssystem, das unseren Planeten in den Mittelpunkt stellt und mehr zurückgibt, als es nimmt. Das ist für uns regenerativ und digital. Moin! Eine weitere Episode von Regenerativ und Digital. David, ich freue mich drauf. Wen haben wir denn zu Gast?
Ja, auch moin von mir. Heute befassen wir uns mit dem Startup Einhorn. Das Startup ist bekannt aus Berlin und vor allen Dingen auch für ihre faire, nachhaltige und vegane Kondome und Periodenprodukte. Gestartet ist das Ganze mit einer Crowdfunding-Kampagne im Februar 2015. Aktuell über 15 Mitarbeitende, seit 2019 Purpose-Unternehmen, investiert alle Gewinne in gemeinnützige Projekte, wie zum Beispiel Fair Sustainability Standards im Kautschukanbau oder auch in Menschenrechtsprojekte in Tansania. Und unter anderem hat Einhorn die Regenerative Rubber Initiative und das Unlearn Business Lab mitgegründet. Einhorn verbindet man ja eigentlich immer mit den beiden Gründern Philipp und Waldemar, die aus unterschiedlichen Medienformaten bekannt sind, wie Höhle der Löwen etc. Heute sind aber nicht Philipp und Waldemar zu Gast, sondern Max Schmiel, und darauf freuen wir uns auch ganz besonders, weil er bei Einhorn Teil des Fair Sustainability Teams ist und sich rund um die Lieferkette von Kondomen kümmert und hervorragend zu unserem Thema regenerativ und digital passt.
Ja, sehr schön. Vielen Dank für die einführenden Worte und hallo Max, schön dich hier zu haben.
Grüß euch, danke, dass ihr mich eingeladen habt, beziehungsweise uns eigentlich.
Sehr schön. Wir springen direkt ins kalte Wasser und legen mit einer relativ großen Frage los. Was bedeutet für dich regeneratives Wirtschaften und wie ordnest du euch dabei Einhorn ein?
Ja, da hast du recht, das ist eine riesige Frage, beziehungsweise wir und das Unternehmen auch noch nicht wirklich beantworten können für uns, weil einfach gerade noch sehr viel Forschung zum Thema Regenerativität stattfindet, einfach auch sehr viele unterschiedliche Definitionen davon irgendwie im Raum liegen und wir jetzt noch nicht das nötige Grundlagenwissen uns erarbeitet haben, um wirklich sagen zu können, das ist die Definition, mit der wir weiterlaufen möchten, das ist unser Verständnis von Regenerativität. Aber was aktuell wahrscheinlich dem am nächsten kommt, wie wir Regenerativität in der Vergangenheit gehandhabt haben oder betrachtet haben, ist wahrscheinlich die Definition vom Donut Economics Action Lab, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, die so ein bisschen unterscheiden zwischen Regenerativität und Distributivität. Also da wird eben Regenerativität hauptsächlich auf natürliche Ressourcen bzw. natürliche Rohstoffkreisläufe bezogen und auch technische Kreisläufe, die eben zyklisch ablaufen sollten und natürlich einfach nicht mehr aus der Umwelt extrahieren sollten, als sie zurückgeben können. Und genau, das ist so ein bisschen die Art und Weise, wie wir damit gearbeitet haben. Das Distributive ist dann eher das, was auf sozialer Ebene stattfindet. Das ist ja in manchen Definitionen irgendwie zusammengefasst, dass Regenerativität einfach sowohl ökologische als auch soziale Regeneration beinhaltet. Für uns ist es eher wahrscheinlich diese natürliche Komponente und das Distributive ist das, was wir eben im Sozialen versuchen umzusetzen. Und anhand unserer Lieferkette, anhand der Einhorn-Lieferkette für die Kondome kann man das eigentlich auch relativ gut nachvollziehen. Also wir haben eben dieses Thema regenerativer Kautschukanbau, der übrigens auch noch nicht komplett für uns erforscht und erschlossen ist. Also da würde ich jetzt auch noch nicht sagen, das ist absolut regenerativ oder sonst was. Das ist das Ziel irgendwie, das dahinter steht. Wo wir eben in Agroforstplantagen versuchen, mit den Bäuerinnen zusammenzuarbeiten, die dort eben in Mischkulturen Kautschuk anbauen. Und das versuchen wir eben zu unterstützen, indem wir einen höheren Preis zahlen. Also versuchen, das, was wir in Deutschland erwirtschaften, durch den Verkauf der Kondome etwas besser zu verteilen entlang der Lieferkette. Also Regenerativität bei Einhorn, ein wichtiges Thema, das wir versuchen weiter zu verstehen, aber einfach noch nicht wirklich gut für uns fassen können und noch nicht umfassend in alle Abläufe integriert haben, würde ich sagen. Aber genau, steht auf der Prioritätenliste sehr weit oben für unser Team, also die Sustainability-Abteilung.
Das beantwortet schon fast meine nächste Frage. Das heißt, Einhorn befindet sich gerade selber auf dem Weg hin zu mehr Regeneration bzw. regenerativer Wirtschaft. Aber ihr seid, also ihr würdet euch jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht als regeneratives Unternehmen bezeichnen selbst. Ist das, trifft das ganz gut, oder?
Absolut. Also ja, ich glaube, das ist generell so ein bisschen das, was uns auch manchmal vom Marketing vorgeworfen wird als Sustainability-Team, dass wir versuchen von allen möglichen Claims über die Art und Weise, wie wir wirtschaften, Abstand zu nehmen, sondern wir sagen ja auch selber, wir betreiben Fair Sustainability in Progress. Also eigentlich versuchen wir immer zu lernen und zu optimieren und besser zu verstehen und dann wieder umzusetzen, in den Dialog zu treten mit allen Partnerinnen entlang der Lieferkette und sind uns einfach bewusst, dass wir ja als Unternehmen nicht wirklich diese Expertise besitzen, die in der Wissenschaft vorhanden ist. Und deshalb können wir einfach nicht für uns sagen, wir sind regenerativ, wir sind nicht klimaneutral, wir sind nicht umweltneutral. Wir versuchen unser Bestes. Wir sind auch, glaube ich, arrogant genug zu behaupten, dass wir manche Dinge besser machen als andere Unternehmen vielleicht. Aber wir würden nie für uns genau in Anspruch nehmen, dass wir regenerativ sind oder eben, wie gesagt, umweltneutral, klimaneutral.
Also wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf die Historie von Einhorn schauen, ihr habt ja eigentlich mit Kondomen sozusagen gestartet. Mittlerweile, wenn man bei euch auf die Seite schaut, gibt es Klamotten, Menstruationsprodukte, ihr bietet sogar Consulting mit K an. Nimm uns mal so ein bisschen mit, also wie hat sich euer Geschäftsmodell auch so über die Jahre, sage ich mal, verändert und wie seid ihr vor allen Dingen auch zu diesen neuen Produktkategorien gekommen?
Also das kann ich jetzt natürlich nur aus zweiter Hand ein bisschen berichten, weil ich seit anderthalb Jahren erst bei Einhorn dabei bin. Aber ich glaube, vieles von dem, was ich darüber gehört habe, deckt sich auch so ein bisschen mit meiner Wahrnehmung des Unternehmens und der Leute, die hier arbeiten. Und aus den Erzählungen weiß ich, dass zum Beispiel gerade dieses Thema Menstruationsprodukte eigentlich aus einer Neugier entstanden ist, aus dem Wunsch, was anders zu machen, Dinge besser zu machen. Da gab es eigentlich ursprünglich relativ viele Produkte, die irgendwie im Raum standen. Es wurde ein Deo diskutiert, Klopapier, alles Mögliche. Und letzten Endes wurde dann diese Menstruationsproduktlinie ins Leben gerufen. Nicht wirklich aus irgendwelchen wirtschaftlichen Beweggründen. Also es ging nicht darum, als Marke zu wachsen. Es ging nicht darum, irgendwie mehr Leute ins Unternehmen zu holen, sondern einfach nur ein weiteres Wirtschaftsfeld irgendwie, nicht zu erobern, aber halt vielleicht ein bisschen aufzumischen und die festgefahrenen Strukturen ein bisschen neu zu denken. Und so ähnlich ist es, glaube ich, auch mit dem Consulting gekommen. Also in dem Fall war es vielleicht keine Eigeninitiative, die dahinter stand, sondern da wurde eher von außen eben öfter die Anfrage gestellt, ob es denn nicht jemand gäbe bei Einhorn, der sich zu gewissen Themen äußern möchte. Und da war dann eben auch so relativ schnell klar, dass es einfach eine Art von Geschäft, in dem wir halt neue Ideen, neue Impulse setzen könnten, auch Dinge enttabuisieren, wie wir es halt mit den Kondomen und den Periodenprodukten natürlich auch versuchen. Da natürlich sehr krass auf Sexualität, den menschlichen Körper bezogen, im Bereich von Consulting eher über die Fragen, wie wir das Wirtschaften neu denken können, wie wir mit Gehältern umgehen, mit Bestimmungsrechten in Unternehmen. Das ist zwar auf einer ganz anderen Ebene tabuisiert als die Produkte natürlich, aber trotzdem einfach zu dem Zeitpunkt, als es angefangen hat, mit dem Consulting bei Einhorn, nichts, worüber jetzt viele Leute komplett offen gesprochen hätten in ihrem Unternehmen.
Mhm. Ist ja auch total interessant, weil das kann man ja bei euch theoretisch auch einfach über den Onlineshop buchen, die Pakete.
Genau, ja. Aber ich muss jetzt lügen, ich weiß nicht, wie oft das über den Online-Shop passiert. Das ist tendenziell dann doch eher eine persönliche Anfrage.
Ja, das denke ich auch.
Ah, genau. Und was ich noch sagen wollte zu dem Thema Klamotten, weil ihr es vorher angesprochen hattet, das ist sehr umstritten, weil wir aus dem Fair Sustainability-Team da jetzt nicht zwingend einen Mehrwert drin sehen. Aber es ist natürlich so als Merchandise schon auch irgendwie ein bisschen nochmal Strahlkraft nach außen bietet. Aber deshalb ist das jetzt bei uns nicht so ein wichtiger Fokus. Also es existiert, also es gibt immer mal wieder kleinere Editionen, aber das ist, glaube ich, nichts, was wir langfristig aktiv verfolgen wollen. Aber auch da gibt es eben unterschiedliche Meinungen zwischen Marketing, Nachhaltigkeit. Das ist alles immer ein bisschen ein Aushandlungsprozess.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also klar, ihr seid natürlich auch ein Unternehmen, was ja sehr viel trommelt, sage ich mal so draußen, auch sehr ungewöhnliche PR-Aktionen habt und auf der anderen Seite aber natürlich auch für was stehen wollt, für konkrete Werte, die ihr auch habt. Also da ergibt sich, denke ich mal, ein sehr großes Spannungsfeld.
Definitiv.
Aber ein Thema ist ja auch, was ihr sehr klar aufzeigt oder auch kommuniziert. Ihr sagt ja, unser Wirtschaftssystem braucht eigentlich ein neues Ziel. Und die Frage ist ja, wie können wir alle ein gutes Leben in Einklang mit dem Planeten haben? Und bei euch auf der Seite schreibt ihr, ihr arbeitet da nach dem Donut, nach der Donut-Ökonomie von Kate Raworth, wo ja im äußeren Rand sozusagen die planetaren Grenzen dargestellt werden, wie Klimawandel, Verlust der Biodiversität etc. Und im inneren Rand halt die Mindestvoraussetzungen für ein gutes Leben sind, wie Wasser, Essen, Wohnen und so weiter und so fort. Kannst du uns da mal mit reinnehmen? Also wie arbeitet ihr ganz konkret mit dem Modell? Was heißt das sozusagen im vielleicht deiner täglichen Arbeit auch, aber auch vielleicht für größere Themen auf einer Strategieebene, auf einer Entscheidungsfindungsebene etc.?
Ich glaube, das Thema Donut Economics ist für uns aktuell so ein bisschen Polarstern. Also es ist irgendwie ja, eine Richtung, in die wir gehen wollen. Irgendwie auch eine gewisse Art von Utopie für uns, weil wir halt jetzt auch in unserem täglichen Arbeiten merken, es ist noch nicht, eben auch wie im Fall der Regenerativität, noch nicht so richtig greifbar. Es ist super schwierig, diese planetaren Grenzen irgendwie messbar zu machen, beziehungsweise eigentlich eher den Anteil an Emissionen der einzelnen Menschen oder einzelnen Organisationen zustehen würde. Das Ganze zu operationalisieren, übersteigt völlig die Leistungsfähigkeit eines einzelnen Unternehmens, wahrscheinlich auch einzelner Forschungsinstitute. Das muss eigentlich irgendwie viel breiter geklärt werden. Deshalb ist es ein Thema, das uns halt super beschäftigt, genau wie Regenerativität eben auch. Das klingt alles immer etwas weichgespült vielleicht, aber ja, es ist halt super schade, dass wir da keine konkreten Antworten dazu geben, weil wir natürlich, oder geben können, weil wir also uns natürlich auch gerne anders vorstellen würden, aber ja, das ist eher so ein, ja, eine Art Leitbild einfach für uns. Und wir versuchen halt mit unseren Kapazitäten Schritt für Schritt das messbar zu machen, was eben für uns irgendwie möglich ist. Also beispielsweise hatten wir jetzt letztes Jahr eine größer angelegte Biodiversitätsstudie in Thailand vorgenommen, wo es eben darum ging, ein bisschen ja, diesen Impact auf die Biodiversität, auf den Plantagen sichtbar zu machen, messbar zu machen und dann eventuell eben im nächsten Schritt die Möglichkeit zu schaffen, diesen Impact zu verbessern. Genauso ist das Thema Living Income dort gerade sehr präsent, weil wir eben mit sehr vielen Klein- und Kleinstbäuerinnen zusammenarbeiten, die ja einfach nicht so einen stabilen Zugang zu einem Markt haben, wenn es um die Nebenprodukte geht, die auf den Plantagen hergestellt werden. Also wir versuchen natürlich, wir geben eine Abnahmegarantie für den ganzen Latex, die sie produzieren. Da schwankt aber der Marktpreis auch sehr extrem und wir versuchen gerade ein bisschen rauszufinden, genau, wo eben ein Preis liegt, der zum einen für die Unternehmen irgendwie leistbar ist und zum anderen eben dieses existenzsichernde Einkommen eben für die Bauern garantiert. Und ich glaube, wir sind da auf einem relativ guten Weg, aber wir versuchen eben, genau, so schrittweise uns irgendwie diesem Donut-Modell anzunähern. Und deshalb gibt es jetzt nicht so wirklich eine Art und Weise, wie wir das tagtäglich leben. Es ist halt, glaube ich, im Hinterkopf aller hier arbeitenden Einhörner präsent. Aber wie das dann eben auf fachlicher Ebene umgesetzt wird, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und ich glaube, aktuell so das vielleicht konkreteste Beispiel, was wir aktuell bearbeiten, ist so eine Art True-Cost-Accounting-System, wo es einfach darum geht, ja Umweltauswirkungen und soziale Missstände in den Produktpreis mit einzupreisen. Das passiert aber eigentlich eher auf unserer Seite. Das ist nichts, was wir an VerbraucherInnen weitergeben würden, sondern das ist eher für uns ja, intern so ein bisschen zur Übersicht, welche Schäden wir eigentlich mit unseren Wirtschaften anrichten. Und daraus versuchen wir eben ein Budget abzuleiten, also mehr oder weniger diese Schadenskosten und Kompensationskosten zusammen ergeben ein Budget für unsere Sustainability-Arbeit, die dann aber eben darauf ausgerichtet ist, diese Schäden zukünftig zu vermeiden. Also statt eben diese klassische Kompensation zu wählen, wo wir ja, Bäume pflanzen oder Plastik aus der Umwelt entfernen, was wir aktuell schon machen, soll es zukünftig eigentlich eher dazu dienen, ja, sicherzustellen, dass unser Wirtschaften innerhalb dieses Donuts bleibt. Also eben genau, vielleicht Studien weiterführende Studien zum Thema Living Income zu machen, weiter verstehen, wie Regenerativität auf Kautschukplantagen umgesetzt werden kann. Jetzt haben wir uns mit den Management-Methoden beschäftigt. Vielleicht als nächster Schritt kommt ja Habitatssicherung oder Habitatsaufbau für bedrohte Arten. Genau, das ist so ein bisschen die Art und Weise, wie wir versuchen, den Donut im Einhorn umzusetzen, ohne eben konkrete Rahmen zu haben.
Ja, mit der True-Cost-Diskussion seid ihr auf jeden Fall ja schon ziemlich im Herzen auch der Diskussion rund um regeneratives Wirtschaften angekommen. Also das ist ja eine der zentralen Momente, diese Fragestellung, wie rechnen wir das eigentlich richtig und was kostet das alles, wenn man den wichtigsten Stakeholder mal mit reinnimmt, nämlich Natur und Gesellschaft. Ne? Spannend. Wir würden ganz gerne mit dir jetzt einmal so ein bisschen in dein Herzensthema reingehen, Lieferkette. Als produzierendes Unternehmen seid ihr ja sehr stark auf Materialien und Zulieferer, jetzt in eurem Fall aus Asien für Kautschuk angewiesen. Wie stellt ihr denn sicher, dass die Materialien, mit denen ihr da arbeitet, fair, nachhaltig und regenerativ sind? Und wie sucht ihr eure Partner dann aus? Also ich stelle mir das hier aus Deutschland kommt schon sehr komplex vor.
Ich glaube, also es ist vielleicht zu einem gewissen Grad komplex, aber auch, also in unserem Fall, dadurch, dass wir halt eine relativ kurze Lieferkette noch haben, nicht so komplex, als dass es nicht von einem durchschnittlichen mittelständischen Unternehmen leistbar sein sollte. Also das ist schon was, wo wir für uns sagen, das ist eine Arbeit, die ja für uns einfach verpflichtend ist, zu wissen, woher kommen unsere Produkte, woher kommen die Materialien und da einfach mit einer entsprechenden Sorgfalt vorzugehen bei der Auswahl. Das umschließt eigentlich in erster Linie eine sehr tiefgründige Recherche. Also ich bin jetzt, wie gesagt, eben erst seit anderthalb Jahren dabei. Das heißt, diese ganze Arbeit hat Linda gemacht, meine Kollegin, die eben ja diese ganze Kautschuk-Lieferkette in Thailand aufgebaut hat. Und die war auch anfangs wirklich längere Zeit in Malaysia vor Ort, hat sich dort die Bedingungen auf den Kautschuk-Plantagen angeschaut, sehr, sehr viele Gespräche geführt, sowohl mit politischen Stakeholdern, non-governmental organizations, der Industrie, mit den Leuten, die Kautschuk-Plantagen besitzen, mit den Leuten, die auf den Kautschuk-Plantagen arbeiten. Also wirklich einfach so einen richtig umfassenden Deep Dive gemacht und versucht rauszuarbeiten, wo Probleme liegen, wo einfach No-Gos sind, mit denen wir gar nicht, also ja, wo wir einfach eine Grenze ziehen, also wenn es um den Einsatz von ja, Pestiziden oder sonst was geht, ob es vielleicht irgendwelche ja, giftigen Mittel gibt, die in der Latexaufbereitung in die Umwelt entlassen werden oder sowas. Also ja, da muss man halt irgendwie drauf stoßen, indem man halt vor Ort ist und sich mit den Leuten austauscht. Und dann im nächsten Schritt geht es wirklich darum, eben ja, die Partner auszuwählen, eben indem man sagt, so, okay, diese Kriterien sind erfüllt, es ist jetzt kein No-Go vorhanden, es wird keine illegale Beschäftigung dort praktiziert oder ja, irgendwelche anderen Sachen, von denen wir denken, dass es einfach Quatsch ist. genau, aber dann eigentlich der nächste oder einer der wichtigsten Kriterien ist dann eben auch eine Bereitschaft zu einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit. Also wir müssen jetzt nicht den perfekten Partner, die perfekte Partnerin von Anhieb oder von Anfang an finden, sondern wir müssen einfach auch sehen, dass da trotz unserer kleinen wirtschaftlichen Größe als Unternehmen mit 6-7 Millionen Euro Jahresumsatz trotzdem irgendwie so die Möglichkeit ist, sich Gehör zu verschaffen und auch eben das Interesse auf der anderen Seite, Dinge besser zu machen. Und das ist eben im Fall von Richter Rubber Technologies, die unsere Kondomproduzent sind, als auch mit Patalong Paratex, der Latexaufbereitung in Thailand, gelungen. Das sind beides Unternehmen, die vielleicht, ja, als wir angefangen haben, mit denen zusammenzuarbeiten, nicht alles perfekt gemacht haben, genauso wie Einhorn natürlich auch nicht, aber jetzt einfach über die Zeit mitgewachsen sind oder nee, uns eigentlich ein bisschen vielleicht sogar manchmal vorausgeeilt sind. Also Richter Rubber hat zum Beispiel auch auf ja, aus eigener Initiative heraus irgendwann angefangen, Solaranlagen auf die Dächer zu bauen, was in Malaysia halt nicht super weit verbreitet ist. Sotida, das ist die Chefin von der Latexaufbereitung, die ist sehr involviert, die beschäftigt sich sehr viel mit den Arbeitsbedingungen der Bäuerinnen, mit denen sie zusammenarbeitet. Und genau, einfach zu sehen, dass dieses Engagement, das wir versuchen an den Tag zu legen, irgendwie gewissenhaft oder ja, gespiegelt wird von dem Gegenüber, das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Und dann kann man einfach auch sehr viele Probleme gemeinsam lösen, wenn eben diese Bereitschaft da ist.
Das heißt, eure Lieferkette hat sich an den Punkten eigentlich verstetigt und ihr arbeitet da mit festen Partnern zusammen. Das heißt, da ist jetzt keine große Fluktuation drin oder permanente Bewegung.
Genau, also RRT ist seit Anfang an dabei. Also wir haben noch nie woanders Kondome herstellen lassen. Sotida, also Patapon Paratex, ist ein bisschen später dazu gekommen, weil ursprünglich die Kondomlieferkette in Malaysia auch ihren Anfang genommen hat. Da wurde mit einer Partnerplantage zusammengearbeitet. Da war eben das Problem, dass der Kautschuk irgendwann nicht mehr floss, beziehungsweise der Latex nicht mehr floss. Also Kautschukbäume sind meistens irgendwo zwischen 30 und 40 Jahren produktiv und dann wird normalerweise so eine Komplettrodung gemacht und neu gepflanzt. Und das war dann eben da 2016 oder 2017, glaube ich, der Fall. Und dann war eben dieser Wechsel nach Thailand in die Arbeit mit den Kleinbäuerinnen dort vor Ort. Es fing an mit einer Kooperative aus, oder eigentlich einer Dorfgemeinschaft bestehend aus knapp 30 Leuten. Und mittlerweile sind es 4 Kooperativen mit 131 Kleinbäuerinnen, die da eben gemeinsam Sammelstellen betreiben, den Latex zusammentragen, Buchhaltung machen und eben mit der Latexaufbereitung dann in Kontakt stehen.
Und wie angeregt findet da der Austausch statt? Seid ihr häufiger vor Ort? Besuchen die Kollegen euch auch mal in Deutschland?
Also ich glaube, Lindas Devise war immer, dass wir zweimal im Jahr in Südostasien sind. Jetzt ist es so, dass letztes Jahr, also die letzten Jahre, das ein bisschen durch Covid natürlich auch eingeschränkt war und eingeschlafen ist. Aber genau, also ich war jetzt zweimal schon vor Ort und werde wahrscheinlich Ende April wieder dort sein. Und genau, da ist es dann schon so, dass einfach, ja, dass wir sehr viel Zeit miteinander verbringen. Es ist vielleicht so, dass wir nicht 8 Stunden am Tag aufeinander hocken, aber wir sind in Malaysia auf jeden Fall in der Fabrik dabei. Da fahren wir 2 Stunden mit dem Auto hin, meistens von dem Ort, wo wir unterkommen. Das heißt, dort sprechen wir schon sehr viel mit Fabian, dem Geschäftsführer. Und dann sind wir eben in der Fabrik, können uns dort mit den Leuten austauschen, die halt dort die Prozesse leiten. In Thailand ist es eben genauso, dass wir mit Sotida dann meistens einfach auch 2, 3 Nachmittage blockiert haben, wo wir uns einfach austauschen. Wir sind an den Sammelstellen jedes Mal, um einfach reinzuhören, was gerade so Probleme sind, mit denen die Leute dort konfrontiert sind. Irgendwelche Prozesse, die vielleicht auch überfordernd sind, weil es einfach sehr zeitaufwendig ist für Leute, die halt meistens zwischen 2 Uhr und 8 Uhr morgens auf den Plantagen unterwegs sind, einfach auch tagsüber dementsprechend vielleicht nicht so viel Energie haben, sich um Buchhaltung zu kümmern oder Auditierung und sowas. Mhm. Genau, da versuchen wir eigentlich schon, ja, einen sehr engen Austausch zu pflegen. Und das klappt meines Erachtens nach eigentlich auch relativ gut. Wir haben dann eben noch in Thailand RFS, das ist eine Stiftung, die sich dort eben gegründet hat, bestehend aus der ehemaligen Projektmanagerin Gaga. Also die hat mit Linda das Ganze dort aufgebaut. Und ist aber heute eben weiter für diese RRI-Lieferkette zuständig, macht es eben aber halt nur als, jetzt nicht mehr als Einzelperson, sondern eben unter dem Schirm von dieser RFS-Stiftung. Und die ist natürlich einfach auch sehr, sehr viel tiefer nochmal involviert. Jede Woche eigentlich an den Sammelstellen unterwegs. Sie macht auch regelmäßig Plantagenbegehungen, wo sie sich nochmal mit den Bäuerinnen hinsetzt und anschaut, ob die Standards, die sich die Kooperativen selbst gesetzt haben, eingehalten werden. Und mit Gaga haben wir halt auch einfach einen sehr engen Draht, würde ich sagen.
Ja, also das heißt, das beruht sehr stark auf persönlichem Austausch und direktem Austausch vor Ort. Das ist jetzt, und das ist gar nicht wertend gemeint, sehr analog. Jetzt sind wir hier bei regenerativ und digital. Deshalb die Frage an der Stelle, spielt Digitalisierung bei der Optimierung und bei der Transparenz in der Lieferkette in irgendeiner Form eine Rolle? Gibt es da digitale Elemente, die dafür sorgen, dass die Lieferkette transparent und fair gestaltet ist oder optimiert wird dahingehend?
Es steckt gerade so ein bisschen in den Kinderschuhen, würde ich sagen. Also es ist so, dass RFS, diese Stiftung in Thailand, die haben eine Entwicklerin, die dort eigentlich angefangen hat, auch so ein bisschen im Community Management, aber mittlerweile eben auch tatsächlich am Programmieren ist. Und was die versuchen, ist dieses ganze Buchhaltungssystem, mit dem die Bäuerinnen arbeiten und gemeinsam eben mit Patapon Paratex da ja die ganzen Transaktionen rückverfolgbar machen, dass sie versuchen, das zu digitalisieren und eben auch für die Sammelstellen leicht zugänglich machen wollen, sodass da einfach wirklich eine absolute Transparenz darüber herrscht, dass die Zahlungen ankommen von den Prämien, die wir eben den Bäuerinnen zur Verfügung stellen, dass die Bäuerinnen auch gegenüber der Sammelstelle, also der Kooperative, halt irgendwie ein bisschen Kontrollmechanismus haben Und das versuchen wir dann einfach auszuweiten auf den Rest der Lieferkette. Aber das wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile dauern. Was wir so ein bisschen diskutiert hatten in der Vergangenheit, war eben zum einen jetzt im Kontext von der EUDR, also der Defederalization Regulation, ob es Sinn macht, eben dort auf satellitengestützte Prozesse zurückzugreifen, mit denen wir eben nachweisen können, dass diese Plantagen schon seit, also vor 2020, glaube ich, war das Cut-off-Date, oder 2022. Aber auf jeden Fall, also dass die Plantagen schon vorher Plantagen waren und jetzt kein Wald dafür gerodet wurde. Und davon haben wir jetzt halt ein bisschen Abstand genommen, weil einfach die Plantagen nicht so groß sind. Also es sind insgesamt, glaube ich, 200 Hektar, auf denen angebaut wird, was natürlich im Vergleich zu ein bisschen größeren Unternehmen halt ein Witz ist. Das heißt, da kann noch sehr viel manuell einfach gemacht werden. Und es ist auch schon in der Vergangenheit passiert. Also es gab zum Beispiel ein Baumpflanzprojekt gemeinsam mit Ecosia, wo einfach auch sehr viele von diesen Plantagen schon gemappt wurden. Das heißt, diese Daten liegen schon zur Verfügung. Das ist dann halt auf einer Google Drive anstatt in einer dafür eigens geschaffenen Applikation. Genau, weil einfach diese Applikation dann zu teuer ist und dem Maßstab noch nicht so ganz entsprechen würde. So. Also gerade, glaube ich, für größere Unternehmen ist das super interessant. Eine andere Sache, die wir uns ein bisschen angeschaut hatten, war so ein Biodiversitäts-Mapping-System, wo es ein bisschen darum ging, abzugleichen, ob die Gegenden, in denen man produziert oder mit denen man eben, aus denen man Materialien bezieht, ob da einfach ein Biodiversitätsrisiko vorliegt. Das ist eigentlich ein klassisches Risikomanagement-Tool. Aber auch da war einfach so für uns ein bisschen die Problematik, dass wir gesehen haben, dass es halt sehr hochrangig angesiedelt. Also es gibt so einen allgemeinen Überblick, aber wir sind ja schon einfach sehr nah dran am Rohstoffanbau. Deshalb wollen wir natürlich auch irgendwelche Daten, mit denen wir dann halt vor Ort arbeiten können und nicht so Pi mal Daumen wissen, dass da irgendwie ein Rotschwanzfasan eventuell bedroht sein könnte.
Also lässt sich eigentlich so zusammenfassen, dass ihr die Möglichkeiten der Digitalisierung schon mit einbezieht, aber jetzt nicht auf Teufel komm raus halt alles und nichts digitalisiert, sondern halt genau hinschaut, wo ist dann wirklich der Mehrwert da, beziehungsweise was muss man auch an Effort da reinstecken und was zahlt dann nachher wahrscheinlich auch auf das größere Ziel ein, ne? Also dass dann ja der Impact eurer Arbeit, eurer fairen Lieferkette dann eben entsprechend erweitert wird auf irgendeine Art und Weise und verbessert wird, ne? Also dass Digitalisierung nicht so Mittel zum Zweck ist, sondern halt wirklich auch bewusst eingesetzt wird. So nehme ich das
wahr. Genau, also es soll auf jeden Fall Probleme lösen. Mhm. Oder zumindest, Digitalisierung sollte Probleme besser lösen, als wir sie aktuell lösen können. Ja. So.
Agree.
Und genau, da ist halt viel diese soziale Komponente mit drin, dass wir halt unter Umständen auch einfach nicht besonders technikaffine Menschen entlang der Lieferkette haben, also gerade halt an den Sammelstellen, wo es einfach teilweise auch sehr veraltete Computer nur noch gibt. Genau, dass wir halt da einfach Rücksicht nehmen müssen und einfach auch nicht so von oben irgendwas aufzwingen wollen, sondern das ist eigentlich auch so ein Prinzip, nach dem wir arbeiten, dass halt entlang der Lieferkette sehr viel einfach auch von unten heraus entschieden werden kann. Also was ich vorher zum Beispiel erwähnt hatte, diese ganzen Standards haben die Bäuerinnen selbst entwickelt. Da haben wir uns jetzt nicht hingestellt und gesagt, so das und das und das möchten wir haben, sondern was könnt ihr umsetzen, was denkt ihr ist fair? Und so ähnlich handhaben wir es auch einfach mit diesen ganzen technischen Lösungen. Also wie gesagt, dieses RFS-Projekt ist eben aus dem Dialog mit den Bäuerinnen entstanden und nicht, weil wir jetzt gesagt haben, das ist zwingend nötig.
Ja, spannend. Also wirklich sehr viel auch Wert auf Achtsamkeit und auch auf Arbeit mit Augenhöhe am Ende des Tages. Ich glaube, das ist auch nochmal eine ganz gute Überleitung, weil ihr habt ja auch, wie eingangs gesagt, die Regenerative Rubber Initiative gegründet. Wie kam es dazu? Was wollt ihr damit bewirken? Was erhofft ihr euch davon?
Die Regenerative Rubber Initiative ist eigentlich irgendwie ein bisschen daraus entstanden, dass dieses Lieferkettenkonzept, das Linda damals entwickelt hat, eben mit Gaga, mit Sutida und mit RRT, dass es einfach sehr reibungslos funktioniert hat von Anfang an und einfach auch wirklich einen direkten Mehrwert für die Bäuerin geschaffen hat und dann dort natürlich auch sehr viel Zuspruch gefunden hat. Also es haben sich relativ schnell sehr, sehr viel mehr Leute auch bei Gaga gemeldet und gesagt, hey, wir würden gern Teil dessen werden. Und anfangs haben wir da halt einfach, glaube ich, allen zugesagt, die halt Lust hatten. Und so sind dann eben halt auch diese 135 Leute oder 131 Leute zur RRI gestoßen. Nur das Problem ist, dass jetzt halt einfach eine sehr große Menge Latex produziert wird, die nicht zwingend dann auch so weiterverkauft werden kann, also mit diesem Prämienpreis. Es ist so, dass, wie gesagt, durch diese ganze RRI-Lieferkette eben eine Abnahmegarantie den Bäuerinnen gegeben wird, aber das heißt nicht zwingend, dass auf der anderen Seite auch KäuferInnen da sind, die bereit sind, das Ganze mitzutragen. Das heißt, sehr viel von dem, was an die Bäuerinnen gerade gezahlt wird, kommt eben von RRT, kommt aus den Taschen der anderen Unternehmen, die jetzt eben auch Teil von der RRI geworden sind. Und ja, da haben wir eben einfach versucht, diese Lieferkette ein bisschen sicherer aufzustellen, also dass eben nicht alles von den wenigen Leuten abhängig ist, die jetzt da eben halt ja zu beitragen, sondern einfach, dass da mehr Unternehmen sich für begeistern können, diesen Latex einfach in ihre Produktion mit einzubringen. Und das war am Anfang einfach noch ein sehr loses Konstrukt, also wie gesagt, auch sehr vertrauensbasiert, wie du ja vorher auch festgestellt hast. Und jetzt versuchen wir das Ganze ein bisschen zu, ja, ich will nicht sagen professionalisieren, das wäre wahrscheinlich zu weit gefasst, aber ein bisschen mehr zu institutionalisieren. Also wir haben jetzt eben Ende letzten Jahres einen Verein gegründet, nach einem relativ langen, ja, Explorationsprozess, wo wir untersucht haben, was passt als Struktur, als Organisationsform am besten zu diesem Konzept, das wir da erarbeitet haben. Und wir wollen halt dieses Basisdemokratische irgendwie mit weiter in diese Organisation einbringen. Also es sollen eben in Zukunft auch VertreterInnen der Bauern und Bäuerinnen dort drin sitzen. Es sitzt eben die Produktion, also die Patlong Paratex und RRT in dem Fall mit da drin. Es sitzen Leute aus der Wissenschaft von der Uni in Thailand mit dabei. Einhorn, genau. Und da versuchen wir einfach so möglichst viele unterschiedliche Interessensgruppen mit reinzubringen, um das Ganze voranzutreiben. Mit dem letztendlichen Ziel eigentlich Agroforst Kautschuk in mehr Produkte zu bringen, um halt eine wirtschaftliche Sicherheit für die Bäuerinnen bieten zu können langfristig und auf der anderen Seite auch, um zu verhindern, dass die Bäuerinnen in Südthailand halt umschwenken auf andere Crops, weil aktuell eben durch diese wirtschaftliche Unsicherheit viele Leute beschließen, nachdem sie die Kautschukbäume abgeholzt haben, einfach was anderes zu pflanzen. In den meisten Fällen ist es dann Palmöl, was ja bekanntermaßen auch tendenziell eher in Monokulturen angebaut wird. Das heißt, da ist einfach dann die Gefahr da, dass sich die Situation auf den Plantagen einfach zumindest ökologisch deutlich verschlechtert. Und genau, dem versuchen wir ein bisschen vorzubeugen, indem wir einfach die sozialen Rahmenbedingungen für Kautschukanbau zu verbessern.
Wenn wir jetzt sozusagen mal wieder aus Asien zurück nach Berlin kommen, seit 2019 seid ihr ja ein Purpose-Unternehmen. Einhorn setzt sich ja seitdem für wirtschaftlichen Wandel, Transparenz und soziale Gleichgerechtigkeit durch dieses Purpose-Unternehmen ein. Das ist natürlich jetzt für dich schwer zu beantworten, aber wie nimmst du denn jetzt Einhorn vor allen Dingen auch seitdem wahr oder vielleicht auch im Vergleich zu vorherigen Arbeitgebern, wo du vielleicht vorher warst? Was ist anders sozusagen, dass Einhorn ein Purpose-Unternehmen ist? Gibt es da irgendwelche Auswirkungen, die du bei der Arbeit merkst oder auch bei Entscheidungsfindungsprozessen etc.?
Also ich glaube, ja, ich kann natürlich nicht genau sagen, ob sich was verändert hat oder was sich seitdem verändert hat, aber ich kenne Linda, also meine Kollegin, die diese ganze Kautschuk-Lieferkette aufgebaut hat, eigentlich schon seit dem Studium und habe deshalb so diese ganze Gründungsphase und alles, was danach bei Einhorn so kam, mitverfolgt und hatte da eigentlich auch schon immer das Gefühl, dass die Einhorn-DNA eigentlich genau schon diese Purpose-Werte eigentlich integriert hat, also ja, dieser Einsatz für soziale Gerechtigkeit, Dinge transparent zu gestalten und auch einfach irgendwie eine andere Art von Wirtschaften zu leben. Und letzten Endes war wahrscheinlich diese Purpose-Umwandlung einfach nur die Verbriefung dessen. Also es gab jetzt nochmal so ein externes, ja, eine externe Kontrollinstanz vielleicht, die jetzt halt eben dann gesagt hat, so ja, das stimmt eigentlich genau. Also was ihr jetzt gemacht habt, das passt genau da drauf. Und vermute ich, dass sich eigentlich gar nicht so viel daran geändert hat. Insbesondere, weil auch ja schon vor 2019 so intern die Strukturen ganz anders waren. Also, dass es eben keine hierarchische Führung gab, sondern dass einfach so teamintern Dinge entschieden wurden. Es wurden keine Gewinne an irgendwelche InvestorInnen ausgeschüttet. Es gab gar keine InvestorInnen. Deshalb, ja, ich glaube, es hat nach außen hin einfach nochmal ein bisschen Wirkung gezeigt. Das war dann auch für mich als Neuankömmling sozusagen wahrscheinlich auch einer der Beweggründe zu sagen, so dass ein Unternehmen, in dem ich arbeiten möchte, weil da einfach irgendwie sicher ist, auch rechtlich, dass Dinge anders gehandhabt werden müssen als in einem klassischen Unternehmen sozusagen. Und ja, das ist auf jeden Fall so der große Unterschied wahrscheinlich zu dem Unternehmen, in dem ich vorher war, wo es einfach auch noch andere Abhängigkeiten gab. So bei Einhorn ist man dann, glaube ich, schon ein bisschen freier in der Verfügung über die Finanzen so als traditionellen. Ja, traditionell ist auch ein doofes Wort. Es war auch ein Startup, aber
In herkömmlichen. Herkömmlichen. Ja, okay. Bevor wir jetzt gleich so langsam zum Ende kommen, würden wir ganz gerne noch zum Sustainability Report sprechen. Den bringt ihr ja seit 2017 raus und veröffentlicht da einmal zum Beispiel die Menge an CO2, die ihr produziert, oder auch die Information darüber, wie Gewinne von euch reinvestiert werden in Kompensation, in Spenden etc. pp. Was wir uns gefragt haben, wie kommt dieser Report zustande und gibt es einen Grund, warum ihr euren eigenen Report aufgelegt habt und nicht entlang eines schon gesetzten Report-Modells oder eines gesetzten Labels dort agiert?
Also das ist wahrscheinlich die bereits erwähnte Arroganz gewesen, die dazu geführt hat, dass wir unsere eigene Suppe da gekocht haben. Nee, Quatsch. Der erste große Grund ist, dass wir halt aufgrund unserer Größe noch keinerlei Berichtspflichten unterstehen. Also wir sind völlig frei in der Gestaltung. Deshalb folgen wir jetzt keinen international anerkannten Formaten. Dann gab es eben lange so die Diskussion, also als ich angefangen habe, hatte ich eigentlich so die Hoffnung, dass wir eine Art Donut-Reporting etablieren können, wo wir eben unsere Auswirkungen auf die planetaren Grenzen, unseren Bezug zu den sozialen Fundamenten irgendwie besser darstellen können. Aber das war ja auch aufgrund der eingangs erwähnten Schwierigkeiten der Messbarkeit dann nicht wirklich möglich. Dann haben wir natürlich auch mit dem Marketing gesprochen und mit Social Media, und das ist halt irgendwie so ein bisschen rausgekommen, dass eigentlich diesen Report niemand so wirklich liest. Also da haben wir auf LinkedIn deutlich, nicht unterdurchschnittlich, aber sehr, sehr durchschnittliche Klickzahlen, auf Social Media, auf der Website einfach auch kein besonders großes Interesse daran wahrgenommen. Deshalb haben wir jetzt gesagt, wir möchten einfach irgendwie diesen Report nutzen, um für uns als Sustainability-Team so ein bisschen ein jährliches Check-in zu haben, um zu sehen, so was haben wir jetzt im vergangenen Jahr geschafft, wo haben wir einfach Grenzen wahrgenommen, wo wir einfach aus unserem eigenen Antrieb nicht mehr weiterkommen, wo haben wir vielleicht selber Dinge einfach auch verbockt, und uns dann einfach da so ein bisschen jährlich nur reinzudenken und für uns da so ein Überblick eigentlich zu entwickeln, an dem wir uns so langhangeln können. Und das Ganze dann aber auch irgendwie noch ein bisschen spaßig werden lassen, dass auch Leute irgendwie vielleicht doch Interesse entwickeln, das Ding zu lesen. Und das ist im Endeffekt genau das, was wir jetzt machen. Also wir setzen uns aktuell tatsächlich zusammen und versuchen, diese Themen zu eruieren, die wir halt einfach gerne kommunizieren würden, wo wir sagen würden, das ist vielleicht interessant für eine Allgemeinheit. Und diese ganze zahlenbasierte Thematik, die ist relativ standardmäßig. Also wir haben ja, beziehungsweise mein Kollege Mike, der hat ja eine Ökobilanz sowohl für die Kondome gemacht, als auch für die ganzen Periodenprodukte. Genauso auch wie über das Verpackungsmaterial, das dabei eingesetzt wird. Und daraus errechnen wir einfach im Kontext der Verkaufszahlen, was wir eben im vergangenen Jahr ausgestoßen haben. Dann kommt noch ein Teil für das Büro obendrauf. Und was wir eben an Spenden rausgeben an andere Unternehmen, das wird ja auch einfach buchhalterisch erfasst. Deshalb sind es so Sachen, die einfach da standardmäßig drin sind. Und für uns als Sustainability-Team ist es natürlich so ein bisschen interessant, die Entwicklung zu verfolgen. Wann haben wir mehr emittiert? Worauf ist es vielleicht zurückzuführen? Im Endeffekt eigentlich eher so dieser Fokus darauf, für uns ein bisschen Leitfaden zu haben, was wir haben in einem Jahr gemacht, wo wollen wir weiterhin gehen, und auch so ein bisschen, eigentlich auch so ein Kontrollmechanismus da zu etablieren.
Und warum spielt Transparenz an der Stelle so einen hohen Stellenwert für euch? Also warum ist euch das wichtig, dass das tatsächlich auch dokumentiert nach außen geht? Hat das einen besonderen Hintergrund?
Ja, also ich glaube, dieser Kontrollmechanismus, den ich gerade meinte, der hat Also der existiert ja nicht nur intern, sondern auch extern. Und dadurch, dass wir eben diesen Berichtspflichten nicht unterliegen, haben wir ja eigentlich kein Gremium, das da irgendwie beurteilt, was wir machen. Deshalb hoffen wir natürlich, dass sich Leute diesen Bericht durchlesen und dann Feedback darauf geben. Das passiert jetzt, wie gesagt, in den sozialen Medien vielleicht weniger. Aber wir kriegen halt immer mal wieder Anfragen von Studierenden, die sich eben mit unserem Unternehmen befassen in diversesten Kontexten. Und da ist es natürlich immer eine gewisse Grundlage, auf Basis derer man dann einfach ins Gespräch kommt. Und gerade so in diesem Austausch mit eben, wie gesagt, Studierenden, mit Instituten, mit Leuten wie euch, kriegen wir ja nochmal ein bisschen gespiegelt, das, was wir machen. Und da fallen vielleicht auch einfach Bereiche auf, in denen wir noch absolut irgendwie keinen Fußbreit vorangekommen sind oder wo wir einfach massive Defizite haben oder wo wir vielleicht auch Dinge schon gut machen, aber nochmal besser machen könnten. So. Und das ist so ein bisschen die Hoffnung, ja, da irgendwie so eine Dialoggrundlage bereitzustellen. Und genau, ansonsten, ja, Transparenz ist halt einfach für uns ein sehr hohes Gut, weil auf Transparenz natürlich auch Vertrauen aufbaut. Also das, was wir auch in diesen ganzen partnerschaftlichen Beziehungen in Südostasien versuchen umzusetzen, können wir jetzt nicht einfach irgendwie in Bezug auf Kundschaft dann sein lassen. Also dieses Vertrauen soll sich ja entlang der ganzen Lieferkette irgendwie ziehen.
Ich finde das ganz interessant, du hast ja jetzt gerade eben nochmal gesagt, so ihr nehmt das ja auch intern als Stück, als Meilenstein, als Messinstrument wahr, das Thema. Die nächste Frage wäre eigentlich gewesen, was erhofft ihr euch davon? Aber das hattest du ja jetzt mehr oder weniger schon beantwortet. Vielleicht wäre nochmal für die Zuhörer und Zuhörerinnen spannend. Wie arbeitet ihr denn jetzt ganz konkret damit, wenn ihr jetzt diesen Report erstellt und ihr merkt, hey, hier ist eigentlich eine Kennzahl, nennen wir es jetzt einfach mal, wo ihr dann der Meinung seid, okay, da hätten wir eigentlich besser sein können. Habt ihr da einen konkreten Prozess oder wie geht ihr im Team sozusagen mit diesen Ergebnissen um?
Also ich glaube, es ist schon so, dass das dann einfach wieder zu sehr vielen internen Diskussionen führt. Also ich kann vielleicht mal vorgreifen zu dem, was dieses Jahr nochmal behandelt wird. Also wir haben ja zum Beispiel letztes Jahr unsere Binnen- und Slip-Einlagen vom Markt genommen. Da gab es natürlich wirtschaftliche Hintergründe, aber zurückzuführen war das Ganze auf ein qualitatives Problem. Und wir hatten dann eigentlich schon das Interesse, dieses Produkt wieder zu optimieren, dass es halt auch wieder auf dem Markt sein kann, aber haben einfach festgestellt jetzt aktuell, dass es halt nicht so viel Sinn macht, unsere Ressourcen da reinzustecken, wenn wir halt auch noch andere Produkte haben, die vielleicht schon deutlich nachhaltiger sind, weil daher das jetzt einfach nochmal bedeutet, wir müssen wirklich mit dem Partnerunternehmen so lange zusammenarbeiten, bis diese Baumwolle wieder drin ist. Und in der Zwischenzeit hätten wir halt einfach ein deutlich weniger nachhaltiges Produkt verkaufen müssen. So. Das genau wollten wir nicht. Und dadurch ist jetzt dieses Pets hier aus zustande gekommen sozusagen. Das haben wir, glaube ich, auch Mitte letzten Jahres mal kommuniziert. Das greifen wir jetzt im Sustainability Report nochmal auf und hinterfragen uns natürlich so, ist das wirklich alles gut gewesen, so wie das abgelaufen ist? Können wir vielleicht doch nochmal was daran ändern? Wie müsste es ablaufen, wenn es jetzt eben in Zukunft wieder auf den Markt kommen sollte, dieses Produkt? Was denn wirklich diese No-Gos, die ich vorher auch schon mal erwähnt hatte, die wir in Bezug auf dieses Produkt für uns definieren wollen? Ja, genau. Also im Endeffekt durchlaufen wir dieses ganze traumatische Erlebnis nochmal von vorne und versuchen irgendwie daraus Lernen für die Zukunft zu ziehen.
Und passiert das dann primär bei euch im Fair-Sustainability-Team oder sind da wirklich mehrere Teilungen sozusagen von euch involviert?
Also ich denke, so dieser Impuls kommt jetzt, also in dem Fall wahrscheinlich schon aus dem Fair-Sustainability-Team, aber es ist dann auch so, dass es halt innerhalb von wenigen Tagen dann eigentlich auch den Weg in das gesamte Team findet. Also wir hatten da jetzt einfach auch zum Beispiel vor 2 Tagen hatten wir so ein bisschen ein größeres Strategie-Meeting, vor 2 Wochen auch schon mal. Und da war das natürlich einfach auch direkt Thema, dass wir halt gesagt haben, so wir sind nicht ganz zufrieden damit, wie das abgelaufen ist vielleicht, weil es einfach sehr schöne Produkte einfach auch waren. Da ist super viel Arbeit reingeflossen und eigentlich waren wir ja an diesem Punkt, wo wir gesagt haben, so ist es auch aus der nachhaltigen Perspektive irgendwie vertretbar. Und dann, ja, es ist alles irgendwie wieder in die Tonne getreten worden irgendwo. Und es ist eine Entscheidung, die ist da gefallen so. Und die war auch zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall gut. Aber ja, jetzt befassen wir uns als Team einfach nochmal damit, weil wir auch gemerkt haben, dass zum Beispiel die KundInnen da einfach sehr enttäuscht von waren. Das war einfach auch ein Produkt, das sehr, sehr viele Leute angesprochen hat, glaube ich. Ja.
Ja, ich glaube auch, dass das ein gutes Best Practice sein kann, tatsächlich einfach auch über Fehler offen zu sprechen, ne? Und da halt auch diese Transparenz anzulegen, dass halt andere Unternehmen dann nicht in dieselben Sackgassen laufen, beziehungsweise einfach behutsamer in solchen Prozessen dann halt auch damit umgehen können und einfach nicht dieselben Fehler zweimal gemacht werden. Ne? Weil am Ende geht es ja tatsächlich auch genau in diesen ganzen Geschichten darum, möglichst schnell das Ruder rumzureißen, weil so viel Zeit haben wir nicht mehr. Und insofern ist es schön, dass da eben so ein offener und ehrlicher Austausch auch eben mit Fails einfach passiert. Ne? Also das kann ich sehr gut nachvollziehen. Max, wir sind fast am Ende. Eine allerletzte Frage gibt es noch, die wir dir gerne stellen würden. Wenn du mal so an dein Netzwerk beziehungsweise so an das ganze Thema regeneratives Wirtschaften gerne im Kontext von Digitalisierung und Innovation denkst, mit welchen Unternehmen, mit welchen Startup-GründerInnen, welchen Politikern, welchen Wissenschaftlern sollten wir hier an dieser Stelle demnächst mal sprechen? Wer fällt dir da ein?
Das klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen so, als würden wir wieder unser eigenes Horn blasen, aber ich glaube, das Unlearn Business Lab, das ja auch in der Vorstellung kurz erwähnt wurde, wäre eine gute nächste Anlaufstation, weil ja, das einfach irgendwie ein Diskursraum, Dialograum ist, in dem Leute zusammenkommen können, um eben Alternativen zum aktuellen Wirtschaften zu finden. Da ist das Thema Regenerativität und auch diese Redistributivität sehr präsent. Und ja, wir sind da eben MitgründerInnen gewesen und jetzt aber halt leider aufgrund von personellen Veränderungen nicht mehr so aktiv involviert, wie wir es uns gerne gewünscht hatten. Deshalb hoffen wir aber trotzdem, dass es weiterläuft und dass da einfach ein reges Interesse dran besteht. Und ich glaube, da finden sich bestimmt Leute, die sich gerne mit euch austauschen und wahrscheinlich auch nochmal sehr interessante Perspektiven auf das Thema Regenerativität und Digitalität haben, weil da einfach ein bisschen mehr Wissen und Expertise im Raum steht auf andere Unternehmensbereiche, Geschäftsbereiche als jetzt bei uns.
Ja, super. Spannender Impuls. Den nehmen wir gerne auf. Dann gucken wir mal, mit wem wir uns da so unterhalten können. Sehr schön. Max, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Einblicke hier. War sehr spannend. Würde nicht ausschließen, dass wir uns hier nochmal wiedersehen und eure Reise weiter mitbegleiten. Ja, hat uns gefreut und dann kommst du jetzt noch pünktlich zum Zug gleich.
Ja, danke euch. Ich bin auf jeden Fall gespannt über die Veröffentlichung von allen euren Inhalten und werde das weiter verfolgen.
Super, vielen Dank. Ja, David, ein weiteres spannendes Gespräch geht zu Ende mit dem lieben Max. Was nimmst du für dich mit?
Was ich besonders interessant oder spannend fand, war die Augenhöhe, auf den Einhorn wirklich Mitarbeitenden auch in diesen kompletten Lieferkettenprozess begegnet. Also wirklich auch nochmal, wie er gesagt hat, irgendwie als wir über die Digitalisierungslösungen gesprochen hat, wir lassen das die Bauern und Bäuerinnen entscheiden, was die eigentlich haben wollen, was die brauchen und passen uns auch deren technischen Gegebenheiten in Anführungszeichen an und wollen da nicht irgendwie ein großes System vorschieben und vorgeben, wie das dann zu passieren hat. Und das fand ich sehr bemerkenswert und auch sehr achtsam vor allen Dingen und finde das total toll, dass sie dann da auch erste kleinere Initiativen anstoßen, wie zum Beispiel dieses Buchhaltungssystem, was dann natürlich auch für Transparenz in der Bezahlung sorgt. Das fand ich sehr, sehr interessant, aber auch nochmal spannend, vor allen Dingen, dass sie auch sehr offen und transparent darüber gesprochen haben, hey, wir sind hier eigentlich auf einer Reise und dieser Donut, das ist unser Nordstern und klar, wir machen noch nicht alles davon hundertprozentig richtig, aber guck mal hier, das ist das erste und das zweite und das dritte, was wir schon gemacht haben und als nächstes gucken wir uns das vierte davon an. Das fand ich auch nochmal sehr schön und auch toll, dass sie da sehr transparent drüber sprechen.
Ja, das ist auch das, was bei mir hängen geblieben ist, dass er sich sofort sehr ehrlich gemacht hat und einfach gesagt hat, wir stehen da vor einem riesengroßen Thema. Ja, also auch dieser Komplex regeneratives Wirtschaften, was heißt denn das? Wie definiert sich das denn? Welche Facetten gibt es da? Dass er da gesagt hat, man steht da einfach momentan noch wieder Ochs vom Berg und ist ganz am Anfang, ja, beziehungsweise muss man sich einfach ehrlich in die Augen schauen, dass das nur peu à peu geht, ja, und dass man sich einfach, dass das Wichtigste ist, sich auf die Reise zu begeben, dass das Wichtigste ist, loszulaufen, aktiv im Austausch zu bleiben mit allen Leuten und mit allen Unternehmen, die da im selben Fahrwasser unterwegs sind, und sich dann aber eben halt auch wirklich peu à peu selber hinterfragt und darüber spricht, ganz aktiv, damit eben andere davon lernen können und dann im Zweifel schneller folgen können. Das fand ich auch sehr bemerkenswert und schön, auch wenn uns das natürlich jetzt in unserer eigenen Recherche nicht wirklich voranbringt, beziehungsweise einfach nur darin bestätigt, wie frisch dieses ganze Thema ist, beziehungsweise wie wichtig es ist, dass wir eben diese alten Wirtschaftsnarrative für uns ablegen und versuchen, da eben dieses Thema der regenerativen Wirtschaft tatsächlich mal sauber auszuleuchten und da einen Status quo zu erheben.
Absolut. Aber ich finde auch nochmal, Einhorn ist ja eigentlich so ein Unternehmen, das steht ja sehr stark für das Thema Nachhaltigkeit. Und wenn die ja von sich selber das schon sagen, dann schwappt mir ja teilweise schon Böses, wenn ich dann andere Unternehmen denke, die das vielleicht eher auch so ein bisschen oberflächlicher betrachten. Und von daher...
Absolut, absolut. Also da bin ich auch mal sehr gespannt, wo uns hier unsere eigene Lernreise und all das, was wir in dem Podcast und auch dann in dem Buch behandeln und verhandeln für uns, auch noch hinführen wird. Aber der erste Eindruck, den wir beide ja auch gewonnen haben, dass das Thema noch ein unbeschriebenes Blatt ist, beziehungsweise einfach noch sehr stiefmütterlich behandelt wurde bis hierher, weil einfach dieses... Der Turbokapitalismus, wie der auch in dem Gespräch mit Retail, mit der Alma halt hochkam, einfach das Narrativ ist, was uns so in den Kopf gebrannt wurde, dass es jetzt natürlich doppelt und dreifach schwierig ist, das auch mit der gleichen Geschwindigkeit und Vehemenz wieder abzulegen und was Neues zu. Spannend auf jeden Fall. Mit jedem Gespräch einmal mehr. Ich freue mich aufs Nächste und genau, für heute sind wir raus.
Ich mich auch. Ciao. Ciao. Vielen Dank, dass ihr bei Regenerativ und Digital dabei wart. Wir hoffen, die heutige Episode hat euch gut gefallen und neue Perspektiven auf das Zusammenspiel von regenerativen Wirtschaften und Digitalisierung geöffnet. Abonniert uns, um keine Folge zu verpassen, und gebt gerne eine positive Bewertung bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl ab. Bis zum nächsten Mal, wenn wir weiter die Pfade erkunden, die Wirtschaft und Umwelt in Einklang bringen.